Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Eine Fernsehdokumentation schauen, ein Museum oder ein Denkmal besuchen, das sind die traditionellen Wege, über die sich Geschichte vermittelt. Aber klar, der Zugang zum Internet, unsere Handys und Tablets bieten ganz neue Möglichkeiten und auch eine Demokratisierung. Denn längst werden historische Inhalte bei TikTok oder auf Instagram, um mal zwei Beispiele zu nennen, nicht mehr nur von Fachleuten hochgeladen. Die aber haben das Potenzial unserer neuen Nutzungsgewohnheiten durchaus erkannt und treiben eine innovative Geschichtsvermittlung voran. Wenn politischer Widerstand als Computerspiel vermarktet wird, droht dann nicht eine Trivialisierung, könnte man fragen? Und wie nachhaltig kann eine Geschichtsvermittlung in kurzen Posts auf Twitter sein? Fragen auch, mit denen unser Autor Andreas Beckmann auf die Suche nach Projekten digitaler Erinnerungskultur gegangen ist. Und er beginnt seinen Beitrag mit einem drastischen und durchaus problematischen Beispiel, das sich mit dem Holocaust auseinandersetzt.
Kaum hat man die 3D-Brille aufgesetzt, wird man in die Geschichte hineingezogen und auf den Weg in ein Konzentrationslager geschickt, auch wenn die Musik noch ganz undramatisch bleibt. Eingeschlossen im Viehwaggon. Unter der Dusche, aus der erstmal Wasser tropft. Zwischen Holzpritschen in der dunklen Baracke. Der Lichtkegel einer Taschenlampe.
Was machst du? Es ist deine Schuld, dass du hier bist. Raus jetzt! Los, raus jetzt! Raus jetzt!
Der Weg in die Gaskammer beginnt. Journey Through the Camps ist eines der ersten Virtual-Reality-Projekte zum Holocaust-Gedenken. Darin nehmen User die Perspektive eines Opfers ein. So bekämen sie ein tieferes Geschichtsverständnis vermittelt, als es Bücher oder Filme liefern könnten, verspricht die Produktionsfirma.
Was ich einerseits kritisiere, ist, dass da suggeriert wird, dass man quasi die Vergangenheit nachempfinden kann, was so nicht sein kann.
Relativiert dagegen die Historikerin Steffi de Jong, die an der Universität Köln zu medialen Formen der Erinnerung forscht.
Das andere Problem, was ich damit habe, ist, dass dadurch eine Distanz zwischen mir und jemand anderem überwunden wird und quasi eine Gleichheit suggeriert wird, die es ja so nicht gibt.
Wer bisher auf eine Leinwand oder einen Monitor schaute, sah immer auf andere, die zu Opfern oder auch zu Tätern wurden. Journey Through the Camps suggeriert dagegen, User könnten Geschichte erleben, als wären sie selbst beteiligt. Stattdessen, so Steffi de Jong, tauchten sie jedoch in eine mediale Inszenierung ein, die oft recht stereotyp ausfalle.
Bei der sogenannte Superzeichen benutzt werden, also Superzeichen heißt, es sind Zeichen, die wir alle kennen aus Filmen, aus Fotografien, wie zum Beispiel die Berge von Kleidern oder die Berge von Koffern. Also der Koffer ist ja so ein Symbol für den Holocaust geworden. Dann die roten Schuhe aus Schindlers Liste. Und das heißt, es sind Zeichen, die Menschen wiedererkennen, wenn sie in diese Anwendungen reingehen, die aber durch Medien vermittelt wurden, vor allem durch Filme vermittelt wurden und nicht unbedingt der Realität entsprechen.
Virtual Reality tauge deswegen nicht als Empathiemaschine, als die sie manche Entwickler bezeichnen. Dennoch ist Steffi de Jong nicht grundsätzlich gegen ihren Einsatz. VR ermögliche einen Einstieg ins Thema, vor allem für Leute, die keine Gelegenheit haben, jemals eine Gedenkstätte zu besuchen. So wie der koreanische Entwickler von Journey Through the Camps, der einfach zu weit weg wohnt. Auch der unterlegt seine Animation am Ende mit Soundbites aus Zeitzeugeninterviews. Die Schilderungen von Überlebenden sind immer noch überzeugender als alles andere. Weshalb Schulen und Gedenkstätten sie ja auch gerne einladen, damit vor allem junge Leute sie befragen können. Doch die Zeitzeugen werden immer älter. Historikerinnen suchen deshalb nach Wegen, wie sie solche persönlichen Befragungen auch für spätere Generationen noch möglich machen könnten. Dafür haben sie einzelne Zeitzeuginnen in ein volumetrisches Studio eingeladen, in dem sie von 32 Kameras rundum aus allen erdenklichen Perspektiven gefilmt wurden.
Die wurden während Stunden, also auf Tagen, interviewt und dabei wurde ein Fragenkatalog durchgegangen, von dem man denkt, dass auch Menschen diese Fragen noch in 100 Jahren stellen werden. Und eine Spracherkennungssoftware, also es funktioniert quasi wie Siri auf dem iPhone, erkennt dann oder soll die Frage erkennen, die man der Zeitzeugin stellt, und die Zeitzeugin gibt dann eine Antwort auf diese Frage.
Aus den Bildern der 32 Kameras errechnet ein Computer dann dreidimensionale Abbilder von Überlebenden, die zum Beispiel in einer Schulklasse erscheinen könnten. Oder die Aufnahme des Zeitzeugen wird, wie in der Gedenkstätte Sachsenhausen, von einer digitalen Animation umspielt, in der Bildsequenzen etwa aus dem Konzentrationslager Theresienstadt zu sehen sind. So wird der Überlebende optisch an Stationen seiner Biografie zurückversetzt und Besucherinnen mit 3D-Brille können ihm dorthin folgen. Von solchen virtuellen Installationen gibt es bisher nur wenige Prototypen. Einige werden in diesen Tagen in einer deutschlandweit ersten Präsentation ausgestellt, im Haus der Brandenburgischen Geschichte in Potsdam. Dort arbeiten im Rahmen eines Spurlab Historiker, Filmemacherinnen und Techniker auch an eigenen Entwicklungen. In einer Videopräsentation resonieren sie über ihr Vorhaben, digitale Erzählformate für Gedenkstätten zu entwickeln.
Konzeptionell ist es eine Herausforderung, weil wir internationale Friedhöfe sind. Das heißt, viel, was im virtuellen Raum möglich ist, an Reenactment, an Geschichte wieder auferstehen lassen, also Reisen in die Vergangenheit, das können und wollen wir nicht nachvollziehen, weil wir einen bestimmten ästhetischen Anspruch haben, auch Pietätansprüche haben müssen.
Wir wissen zum jetzigen Moment noch nicht genau, was dabei herauskommt. Es ist also ein Vorangehen mit einem offenen Ausgang.
Schon aus Kostengründen bleiben viele Ideen erstmal Skizzen. Ein Drehtag in einem volumetrischen Studio kostet ungefähr 10.000 Euro. Kein Wunder, dass das Gros digitaler Geschichtsformate ganz woanders hergestellt und verbreitet wird.
Wir haben es sowohl mit Instagram als auch mit TikTok mit den Plattformen der Stunde zu tun.
Stellt die Historikerin Andrea Lorenz fest, die in einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Universitäten Hamburg und Bochum zur Darstellung von Geschichte auf genau diesen beiden Internetplattformen arbeitet.
Wenn wir uns zum Beispiel auf Instagram anschauen, wie viele Beiträge weltweit mit dem Hashtag History verschlagwortet worden sind, sind wir bei mittlerweile 44 Millionen Beiträge. Bei TikTok haben wir insgesamt mittlerweile 50 Milliarden Aufrufe von Beiträgen, die mit dem Hashtag History verschlagwortet worden sind.
Diese unüberschaubare Materialfülle wird zu einem kleinen Teil von Profis aus Medien oder Museen produziert, meist aber von engagierten Laien. Bei den deutschsprachigen Inhalten bildet der Nationalsozialismus einen thematischen Schwerpunkt, aber keineswegs den einzigen.
Es ist alles Mögliche dabei, von Videos über Neandertaler beispielsweise, über Dinosaurier bis hin eben zu Kolonialgeschichte, die kritisch aufgearbeitet wird, Frauengeschichte, die ganz viel stattfindet auf beiden Plattformen, bis hin zu TikTok-Accounts, die zum Beispiel Geschichte des Essens aufgearbeitet haben.
Nachdem sie sich zunächst einen Überblick über das Angebot verschafft haben, wollen die Bochumer und Hamburger Forscherinnen nun im Austausch mit einer sehr divers besetzten Gruppe von Usern herausfinden, wie die auf die Angebote reagieren. Und sie wollen erfahren, wie es ist, ein Portal aufzubauen und am Leben zu erhalten. Dafür haben sie selbst eines gestartet.
Das Corona-Archiv ist ein freies und offenes Online-Portal. Jede und jeder kann dazu beitragen. Hier sammeln wir eure Erlebnisse, Gedanken und Erinnerungen.
In Form von Tagebucheinträgen oder Briefen, von E-Mails oder Gedichten bis hin zu Videos und Songs.
Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein. Wie wir uns dann erinnern, hängt von der Überlieferung ab.
Mit rund 5000 Beiträgen ist das Corona-Archiv schon jetzt eine der weltweit größten Sammlungen zur Pandemie.
Citizen Science nennt sich dieser Ansatz, der einen möglichst vielfältigen Input aus der Gesellschaft als Quelle nutzt und sich so Alltagswissen und Erfahrungen erschließt, die in früheren historischen Darstellungen oft vernachlässigt wurden.
Wissenschaft und Öffentlichkeit arbeiten hier Hand in Hand.
Wir vernetzen uns in den sozialen Medien.
Bürgerschaftliches Engagement kann nicht nur dazu beitragen, eingeschränkte Geschichtsbilder zu erweitern. Es kann auch helfen, überholte Formen der Erinnerung zu modernisieren.
Es ist ja so, dass so ein Kriegerdenkmal mitten im Dorf, ja, das 1952 gebaut wurde aus massivem Stein mit Stahlhelm davor und markigem Spruch, dass das eigentlich heute keiner mehr sehen will.
Als Kriegsdienstverweigerer mochte der Autor und Filmemacher Leo Hiemer das Soldatendenkmal in Wildpolsried im Allgäu noch nie. Umso mehr hat er sich gefreut, als die wenigen verbliebenen Mitglieder des örtlichen Kameradschaftsvereins auf ihn zukamen, weil auch sie mit dem 8 Meter breiten, hellgrauen Betonklotz nicht mehr glücklich waren.
Und jetzt war halt einfach die Frage, wie kann man so ein Denkmal aufwerten und in unsere Zeit holen, ohne es zu zerstören? Wie kann man das überarbeiten? Wie kann man es erweitern? Und ich fand halt interessant, dass man es auch im digitalen Raum erweitern kann.
Dafür hat Leo Hiemer inhaltlich an den 6 am Denkmal angebrachten Tafeln angeknüpft, auf denen die Namen sowie Geburts- und Todestage von Gefallenen dokumentiert sind. Unterstützt vom Landesdenkmalpfleger und der Bürgermeisterin wird Leo Hiemer eine zusätzliche 7. Tafel aufstellen mit einem QR-Code drauf.
Man kann am Denkmal selber über einen QR-Code dann auf Kurzbiografien zugreifen, Kurzbiografien der Soldaten, aber auch auf die Kurzbiografien derer, die auf dem Kriegerdenkmal nicht zu lesen sind. Ein Euthanasieopfer zum Beispiel. Und dazu zählen auch 2 polnische Zwangsarbeiter, die als Knechte dort gearbeitet haben, als Landarbeiter, und die wegen Hochverrats in Stadelheim hingerichtet wurden.
In Dorfchroniken ebenso wie in der Personenkartei der Wehrmachtsauskunftsstelle hat Leo Hiemer diese Biografien recherchiert. Wenn man sie auf dem Handy aufruft, wird aus dem Heldendenkmal für Soldaten ein Mahnmal für alle Opfer des Krieges in Wildpolsried. Am diesjährigen Volkstrauertag soll dieses digitale Update eingeweiht werden. In diesen Wochen produziert Leo Hiemer zusammen mit einer Sprecherin die kleinen Hörstücke zu den Namen.
William C. Arthur wurde als Besatzungsmitglied eines amerikanischen Bombers abgeschossen. In der Grabmeldung des Alliierten und Deutschen Kriegsgräberdienstes Schwäbisch Hall, Württemberg, ist über die toten Amerikaner vermerkt:
Sind bei Terrorangriff auf Kempten in Meggenried aus brennendem Flugzeug abgestürzt.
Wie seine 3 Kameraden wurde William C. Arthur auf Betreiben von Pfarrer Anton Schmid auf dem Gemeindefriedhof Wildpolsried beigesetzt. Das Alter von William C. Arthur bei seinem Tod ist nicht bekannt.
Und der letzte Satz ist immer, er starb mit so und so vielen Jahren. Und das sind eben häufig sehr, sehr junge Jahre. Und es sind ja tatsächlich über 130 Kriegstote in Wildpolsried. Das muss man sich mal vorstellen. Das war eine Gemeinde, die hatte damals vielleicht 1100 Einwohner insgesamt. Was das für eine gewaltige Zahl von jungen Leuten waren, die damals ums Leben kamen.
Nach der digitalen Erweiterung erzählt das Denkmal eine ganz neue Geschichte vom Krieg, die weniger von Heldentum kündet als von Tragik. Leo Hiemer nennt es ein Leuchtturmprojekt. Schließlich gäbe es fast überall vergleichbare Kriegerdenkmäler, die wirken wie aus der Zeit gefallen. Auch mancher Streit um fragwürdige Straßenbenennungen ließe sich vielleicht auf ähnliche Weise entschärfen. Indem man an den Schildern einen QR-Code anbrächte, unter dem die dunklen Seiten der genannten Personen oder Ereignisse abrufbar wären. Ganz generell könnte die Digitalisierung dabei helfen, Geschichte vielfältiger und mit mehr Gespür für Widersprüche zu erzählen, stellt Andrea Lorenz auch mit Blick auf Instagram und TikTok fest.
Das ist ja auch etwas, was soziale Medien auch ermöglichen, dass Geschichten, die vielleicht nicht so bekannt sind, weil sie nicht im klassischen Kanon erzählt werden, eben aber doch Eingang finden in Geschichtsdiskurse. Ich denke da ganz besonders vor allen Dingen an marginalisierte Geschichten und Stimmen, die durch soziale Medien eben überhaupt erst den Raum erhalten. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass das auch eine Schattenseite gibt. Ich denke da jetzt beispielsweise an Geschichtsverzerrung, an Fake News oder auch an Hate Speech. Das ist natürlich auch was mit sozialen Medien aufkommt, aber nicht nur dort.
Fake News und Hate Speech im Netz zu verhindern, wäre zuallererst Aufgabe der Plattformbetreiber. Instagram gehört dem US-Konzern Meta, TikTok hat einen chinesischen Besitzer. Beide berichten auch regelmäßig, dass sie jährlich mehrere 100.000 Posts wegen Extremismus löschen. So präsentieren sie sich als Moderatoren eines freien Diskurses. Doch tatsächlich sind ihre Algorithmen, die niemand kennt, auch geeignet, genau diese Freiheit der Debatte einzuschränken. Bei TikTok fällt zum Beispiel auf, dass Hashtags, die sich auf die in China verfolgte Minderheit der Uiguren beziehen, kaum Reichweite erlangen können.
Das führt dann dazu, dass UserInnen kreativ versuchen, dann eben genau mit zum Beispiel Sperrung von bestimmten Hashtags umzugehen und dann Themen trotzdem zu erwähnen. Also ganz prominent beispielsweise die Konzentrationslager der Uiguren. Da haben dann UserInnen beispielsweise angefangen, Schminktutorials zu machen. Also etwas, was ja erstmal ganz harmlos wirkt, aber erzählen dann dabei oder informieren dabei darüber, eben über die Konzentrationslager.
Form und Inhalt von Geschichtserzählungen und Erinnerungskultur waren immer umstritten. Im Zeitalter der Digitalisierung wird es einen Kampf auch darum geben, ob große Monopolisten die Diskurshoheit ausüben oder ob viele kleine Initiativen ganz diverse Überlieferungen etablieren können. Egal, ob am Soldatendenkmal auf dem Dorfplatz oder im Corona-Archiv im World Wide Web.
Werde schon heute ein Teil der Geschichte von morgen. Sharing is caring. Become a part of history.